Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Alexis Pantoureau ist der Sieger der alpinen Superkombination in Ore bei der alpinen Ski-WM in diesem Jahr. Er hat den Titel gewonnen vor Stefan Haderlin und Marco Schwarz in einem verkürzten Slalom und mal wieder mit etwas Wetterkapriolen. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem Experten aus der Sendung Kaltschneuzig von Spox.com, Lukas Zara. Hallo Lukas.
Servus, Andreas.
Wir müssen als erstes, und das müssen wir leider immer hier machen in diesen Sendungen und in diesen Zusammenfassungen, über das Wetter sprechen. Auch heute war es in Ore eher kompliziert, aber man hat das Gefühl, die Organisatoren wollen die Wettbewerbe mit aller Macht durchprügeln.
Ja, leider zeigt sich Ore nicht von der besten Seite. Heute war der Wind das Problem. Es war weniger der Schneefall oder irgendwelche Sichtbedingungen, es war einfach zu starker Wind, deswegen musste die Abfahrt. Ich war der Plan, vom Super-G-Start zu starten, dort, wo auch die Abfahrt, die Spezialabfahrt gestartet wurde. Aber dann ist man nochmal weiter runtergegangen. Es war dann eine Laufzeit von unter 1,10. Sehr schade, weil das natürlich ein großer Nachteil für die Speedfahrer, für die Abfahrer ist.
Und auch der Slalom wurde verkürzt. Die Strecke war dann nur noch knapp unter 40 Sekunden. So richtig Unterschiede kann man da auch nicht mehr rausarbeiten. Oder geht das gerade bei der Kombination dadurch, dass wir die Speed-Spezialisten und die Slalom-Spezialisten zusammen haben?
Ja, genau. Also das war die größte Kritik bei der Damenkombination, wo man auch den Start der Abfahrt runterverlegt hat und dann aber nicht aliquot auch den Slalom verkürzt hat. Das hat man bei den Herren schon getan. Von der FIS-Seite hat man sich da großzügig gegeben und gesagt, ja, wir sichern da ein faires Rennen. Aber das ist eigentlich nur zustande gekommen, weil die Kritik bei den Damenrennen so groß war. Da hat man jetzt dann nochmal doch so 15 Tore circa weniger im Slalom gesetzt. Und dadurch kam eine Laufzeit von unter 40 Sekunden zustande.
Wir sind jetzt nicht die richten sollen, aber fandst du die alpine Superkombination heute regelkonform, beziehungsweise regelkonform wird sie sein, aber fandst du sie heute konform für eine Superkombination, die ja sowieso jetzt so langsam stirbt?
Es ist das Problem der FIS, dass es schon seit den letzten Monaten und Jahren eigentlich gibt. Die FIS behandelt diesen Wettbewerb ein wenig stiefmütterlich. Und dieses WM-Rennen hat jetzt nicht wirklich sonderlich dazu beigetragen, dass man jetzt ein großer Fan dieser Kombination werden kann. Ich fand es sehr interessant. Benjamin Reich hat ein Interview gegeben, in den österreichischen Medien. Und er hat auch davon gesprochen, dass aber eine gewisse Schuld auch den Athleten zugeschrieben werden muss. Denn die stellen sich dann im Zielbereich immer hin und sagen, wenn es die Abfahrer sind, sagen sie, ich habe kaum Slalom trainiert. Die Slalomfahrer wiederum sagen, ja, ich habe viel zu wenige Minuten und Stunden und Tage auf den Abfahrtskiern verbracht. Das heißt, die reden eigentlich diesen Wettbewerb auch ein bisschen klein. Und ich finde das eigentlich einen guten Ansatz, weil den Athleten ist gar nicht klar, was sie eigentlich damit dann machen, wenn sie sich dorthin stellen und eben sagen, dass sie dafür nicht trainiert haben. Das gibt es ja in den anderen Disziplinen auch nicht. Benjamin Reich hat auch gemeint, es sagen immer so viele, dass man langsamer wird und schlechter wird in den anderen Disziplinen, wenn man dann die Abfahrt vielleicht dazu nimmt. Das ist bei ihm nicht der Fall gewesen und deswegen kann er das nicht nachvollziehen. Er meint, da haben die Fahrer selber auch ein bisschen Schuld an dem Standing von der Kombination generell und vielleicht hat er damit gar nicht so Unrecht.
Die alpine Superkombination wurde heute auf jeden Fall nochmal ausgetragen mit all den Schwierigkeiten, die wir jetzt schon genannt haben, Wetter und den verkürzten Strecken. Am Ende hat sich allerdings ein alter Bekannter durchgesetzt. Alexis Pantoureau wurde vorher schon als der große Favorit auserkoren und er hat das Rennen dann am Ende gewonnen. Es war nicht die Laufbestzeit in beiden Läufen, aber die Summe macht es, beziehungsweise er ist der beste Allrounder und er hat die besten Allround-Läufe runtergebracht. Habe ich das richtig übertragen?
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Warum war er der Favorit? Weil er im Weltcup bereits 7-mal, wenn mich nicht alles täuscht, eine Kombination gewonnen hat. Aber bei einem Großereignis hat er noch nie eine Goldmedaille gewonnen, eine Einzelgoldmedaille, sollte ich sagen. Im Team hat er das einmal geschafft. Deswegen war es dann doch eben eine Premiere für Pantoureau. Und bei ihm ist es auch so, dass er vielleicht ein wenig schwächer in die Saison gestartet ist, aber es ist ganz interessant, er hat sich mit seiner Materialfirma zusammengetan und hat da vor allem beim Skischuh etwas geändert, hat einen neuen Schuh jetzt und seitdem er den hat, läuft es besser. Er hat schon ein Podest herausgefahren in einem Spezialslalom im Weltcup und jetzt hat es auch für Gold in der Kombination gereicht und zwar eben mit einem starken Lauf im Slalom dann.
Ja, der Slalom war für ihn dann die stärkere Disziplin, 38,92. Es war nicht Laufbestzeit, das habe ich eben gesagt. Laufbestzeit ist ein anderer gefahren, aber am Ende reichen diese beiden Läufe, um dann die Goldmedaille zu holen. Er hat sie gewonnen vor, und da, die, an den Namen sollten wir uns vielleicht dann doch gewöhnen, Stefan Haderlin aus Slowenien. Der hatte nämlich die Laufbestzeit im Slalom hingelegt mit 38,80, 1200stel sogar noch schneller als Alexis Pantoureau, hatte in der Abfahrt durchaus seine Probleme, aber er ist ein Slalom-Spezialist und trotzdem müssen wir das doch als große Überraschung verkaufen hier, oder?
Es ist definitiv eine Überraschung, dass Stefan Haderlin da diesen zweiten Platz herausgefahren hat. Aber es sind eben zwei Sachen ausschlaggebend. Einerseits ist er eben eigentlich ein Läufer, der sich im Slalom deutlich wohler fühlt. Und zweitens gab es wirklich ganz wenige Slalom-Spezialisten, die hier an den Start gingen. Der ÖSV alleine schickte 3 von 4 Fahrern, die eigentlich aus den Speed-Disziplinen kommen, an den Start. Nur Marco Schwarz war der einzige Slalom-Spezialist oder Technik-Spezialist. Und so ging es vielen anderen Nationen auch. Bei Stefan Haderlin war es so, dass er zudem mit der ersten Startnummer in den Slalom gegangen ist. Er war 30. nach der Abfahrt und ich habe dann nochmal nachgeschaut. Also es war so bei Luca Erni, der Titelverteidiger vor 2 Jahren, Weltmeister in der Kombination, ging mit der Startnummer 1 in den Slalom. 2 Jahre davor, Marcel Hirscher, Kombination in Beaver Creek, ging mit der Startnummer 1 in den Slalom und beide wurden Weltmeister und bei Stefan Haderlin hätte es beinahe auch geklappt. Da war sich natürlich nicht ganz sicher, wer im Ziel abgeschwungen hat als Erster nach dem Slalom, ob das eine gute Fahrt war. Er war gar nicht so zufrieden, weil es gar keine allzu perfekte Fahrt war. Aber die Piste hat danach auch nachgelassen und mit Fortdauer des Rennens wurden eben die Anzahl der Slalom-Spezialisten auch immer weniger, weil eben zum Ende hin dann die Speed-Spezialisten an den Start gingen. Und so war am Ende dann doch, hat es für den Laufbestzeit im Slalom gereicht und dann eben für Silber für Slowenien.
Also ist er auch ein Profiteur davon gewesen, dass er mit dieser frühen Startnummer davon, ja, mit Glück gesegnet war, dass die Strecke danach so komplett nachgelassen hat.
Ja, die Strecke hat nachgelassen und es hat dann auch Schneefall eingesetzt, was es jetzt für den klassischen Abfahrer auch nicht unbedingt leichter macht. Zudem war ja die Strecke, die Organisatoren haben sich da auch nicht allzu gut verkauft, was die Streckenpräparierung betrifft. Schon in der Abfahrt, bei der Anfahrt zum Zielsprung gab es, ja, sie haben dort diese Stelle mit viel Wasser präpariert am vorigen Tag, also gestern noch, und haben gehofft, dass es über Nacht richtig anziehen würde. Es gab aber dann plötzlich sogar Plusgrade über Nacht und dieses Wasser wurde eben nicht so aufgenommen, wie man das sich erhofft hatte. Und dadurch ist die Piste gebrochen und just bei der Anfahrt zum Zielsprung gab es dann heftige Schläge und unter anderem Romet Baumann vom österreichischen Team hat sich dann wirklich stark aufgeregt nach der Abfahrt, weil das war wirklich eigentlich eine Gefahrenstelle. Und da hatten viele Fahrer Probleme. Da hat man dann während des Rennens diese Stelle entschärft, was dann natürlich höheren Startnummern, unter anderem zum Beispiel Linus Strasser ist mit einer späteren Startnummer gekommen, die hatten dann überhaupt keine Probleme mehr, weil sie dort diese Stelle ganz flach gemacht haben. Und im Slalom war das eben dann genauso. Die Rillen waren da, die Piste ist bei der einen oder anderen Stelle gebrochen und hat natürlich nachgelassen. Und das macht es natürlich für die klassischen Abfahrer auch nicht einfacher.
2. Platz also mit Stefan Haderlin. Auf dem 3. Platz landet ein Slalom-Spezialist, der allerdings seine Medaille, das möchte man fast meinen, in der Abfahrt geholt hat. Mit 1:08:52, weil seine Slalom-Zeit war gar nicht so gut. 85 Hundertstel zum Beispiel hinter Haderlin ist Marco Schwarz dann im Slalom runtergekommen und hat am Ende trotzdem die Bronzemedaille geholt. Du hast ihn eben als den einzigen Slalom-Spezialisten bei den Österreichern bezeichnet, aber die Medaille hat er dann doch eher auf unkonventionellem Weg geholt.
Ja, er hätte sich auf jeden Fall viel mehr im Slalom erwartet. Er hat ja die Kombination, die einzige Kombination in dieser Saison in Wengen gewonnen und er zählt wirklich derzeit zu den absoluten Top-Fahrern im Slalom. Hat schon aufgezeigt in dieser Saison immer wieder im Slalom mit richtig schnellen Läufen. Hat eben in der Abfahrt nicht allzu viel verloren, du hast das angesprochen. Er war schneller als Pointereau, schneller als Haderlin, schneller als viele andere Slalom-Spezialisten und deswegen hat man in Österreich auch schon ein bisschen mit der Goldmedaille sogar geliebäugelt. Dann hat er, wie du richtig gesagt hast, dann doch recht überraschend viel verloren. Es waren dann 2-3 Schwünge dabei, vor allem im Zielhang. Im Steilhang ist es ja fast gar nicht, aber doch eher im steileren Teil der Strecke, wo ihm einfach ein paar Mal der Ski weggegangen ist und er so in eine Rutschphase gekommen ist. Und das war dann eigentlich die Zeit, die er dann letztlich verloren hat.
Also ein bisschen auch der Fluch der guten Tat, dass er die Abfahrt so gut hinbekommen hat, dass er dann später auch dann im Slalom ran musste, oder?
Das wollte er gar nicht sehen lassen, weil Pointereau ist nur unmittelbar vor ihm in den Slalom gegangen. Deswegen hat er das auch wirklich nicht als Ausrede gelten lassen. Mit der Startnummer 9 hat er noch immer eine gute Ausgangslage, eine gute Position im Slalom gehabt. Also er war einfach selber auch über sich selber, über seine eigene Leistung ein bisschen enttäuscht.
Ja, also Marco Schwarz, der den einzigen Kombination oder die einzige Kombination bislang gewonnen hatte, ist auf Platz 3 eingefahren. Riccardo Tonetti aus Italien wurde Vierter und am Ende Linus Strasser auf Platz 5. Der hatte eine ordentliche Zeit in der Abfahrt und dann auch eine gute Zeit in der im Slalom. Trotzdem war er hinterher nicht ganz zufrieden und am Ende war er sogar überrascht, dass er Fünfter geworden ist.
Ja, es ist... Er hat sich deswegen dann geärgert, weil er eben gemerkt hat, ja, mit Platz 5, so viel fehlt gar nicht auf eine Medaille. In der Abfahrt, ja, er hat 1,7 Sekunden auf Dominik Paris, auf den schnellsten aus der Abfahrt, verloren. Das ist okay. Und das Gute war, er war 29. Das heißt, er konnte im Slalom als Zweiter ins Rennen gehen, hat dann im Slalom die drittschnellste Laufzeit hingelegt. Allerdings wäre noch mehr drin gewesen. Er hat dann vor allem im Schlussabschnitt doch zu viel Platz zu den Toren gelassen, wenn man sich das genauer anschaut, und einem Marcel Hirscher oder aber auch einem Marco Schwarz oder Alexis Pointereau beim Slalomfahren zusieht, die nehmen die Tore einfach enger. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Selbstverständnis von den ein bisschen ausbleibenden Top-Resultaten aus dieser Saison. Dennoch, ja, war es eine gute Fahrt. Er hat seine Startnummer gut ausgenutzt. Ja, und es haben dann nicht ganz 4 Zehntel auf eine Medaille gefehlt und damit hat er ja für ein Top-Resultat, ich glaube, das beste Resultat für einen Deutschen in der Herrenkombination seit über 30 Jahren müsste das sein, gesorgt und ja, war fast ein bisschen verärgert, dass es, weil eben mehr drin gewesen wäre heute.
Dominik Schweiger ist auf Platz 35 eingefahren. Zu den Geschlagenen gehörten dieses Mal die Schweizer. Mauro Kawiesel auf Platz 7, Luca Erni auf Platz 8. Das waren die besten Ergebnisse für die Schweizer. Ein wenig Enttäuschung im Schweizer Lager.
Ja, Luca Erni, der kommt nicht so recht in Fahrt in dieser Saison. Da sind die Slalom-Ergebnisse nicht die, die er ja schon mal eingefahren hat. Und er ist eben als Titelverteidiger in dieses Rennen gegangen. Dafür hätte er aber dann auch mehr kommen müssen im Slalom. In der Abfahrt war er nämlich richtig gut, da war er 20. Und dann, ja, hat er im Slalom einfach so, wie es in dieser Saison schon öfter war, nicht das Beste rausholen können. Mauro Kawiesel, muss man wirklich sagen, das ist ja eigentlich noch ein Speed-Spezialist und einer der wenigen, ganz wenigen Speed-Fahrer, die sich dann im Slalom wirklich, wirklich gut verkauft haben. Und die ist dann als einer der wenigen noch im späten Teil des Slaloms geschafft haben, den Medaillenrängen gefährlich zu werden. Bei ihm war dann wirklich ein Fehler im Zielhang ausschlaggebend dafür, dass es nicht für eine Medaille gereicht hat, weil was er bis dorthin gezeigt hat, war wirklich, wirklich schön anzusehen für einen Speedfahrer in einem Slalom. Und ich habe dann nachgeschaut, die ersten paar Weltcuprennen hat er tatsächlich im Slalom bestritten. Aber in den letzten Jahren haben wir ihn eigentlich nur mehr in der Abfahrt und im Super-G gesehen. Also Mauro Kawiesel war wirklich die größte Hoffnung der Schweizer. Heute knapp hinter Lino Strasser dann nur auf Platz 7 gelandet.
Wie ich jedes Mal frage, müssen wir natürlich auch fragen, mit Marco Schwarz gab es die Bronzemedaille für die Österreicher. Medaille, alles andere ist in Ordnung, beziehungsweise alles andere ist egal? Oder wie gehen die Österreicher mit diesem Wettbewerb um?
Also wie gesagt, Österreich hat schon darauf gehofft, dass Marco Schwarz wirklich für die erste Goldene sorgen kann. Bei den Damen hat es ja zum Beispiel bis jetzt nicht geklappt. Mit Vincent Griechmeier haben wir zwei Medaillen schon eingefahren. Und bei Marco Schwarz hat man sich jetzt wirklich erhofft, dass er vielleicht sogar die Goldene holen kann mit Bronze. Ist durchaus auch natürlich ein Top-Resultat. Marco Schwarz hat zudem, muss man auch dazu sagen, noch drei Möglichkeiten auf eine Medaille. Wird sowohl im Team-Event starten, als auch im Riesenslalom und im Slalom. Und in Österreich hofft man jetzt auch darauf, dass der Druck ein bisschen weg ist und er seine besten Leistungen noch zeigen kann.
Du hast ihn gerade erwähnt, das Team-Event, das morgen dann stattfinden wird. Für die Hörer, die ja mit dem Team-Event noch nicht so ganz vertraut sind, worum handelt es sich da?
Es gehen die 16 besten Nationen aus dem Nationencup an den Start und es wird im Parallelmodus ausgetragen. Das heißt, es gibt einen wirklich kurzen, circa 20 Sekunden wird die Laufzeit sein, einen Parallel-Riesentorlauf. Also es gibt keinen Slalom, sondern wirklich mit Riesentorlauftoren wird da ausgesteckt werden. Da braucht es dann teilweise auch eine spezielle Kipptechnik, dass man wirklich im Stile eines Slalomfahrers diese Tore gänzlich wegkickt. Und es treten jeweils zwei Damen und zwei Herren gegeneinander an. Und der als erster drei Punkte gesammelt hat, ist weiter. Und sollte es nach den vier Läufen 2-2 stehen, zählt dann die Laufzeit, die jeweilige. Und es hat sich in den letzten Jahren wirklich immer als extrem spannendes Event herausgestellt, natürlich, da die Zeitabstände extrem knapp sind bei so einer kurzen Laufzeit. Und für Spannung wird auf jeden Fall garantiert sein. Es wird unter Flutlicht gestartet. Ich glaube, erst 16 Uhr geht es erst los. Mhm. Also es wird dort sicher eine gute Stimmung auch herrschen und es wird ein spannendes Event sein.
Und hoffentlich wird das Wetter morgen halten, weil das brauchen wir und das brauchen die Athleten dann auch in Åre in Schweden, wo heute die alpine Superkombination der Herren stattgefunden hat. Alexis Panturo gewann vor Stefan Haderlin und Marco Schwarz. Das war Lukas Zara von Spox.com, der einer unserer Experten bei unserem Wintersport-Talk kaltschnäuzig ist mit seiner Zusammenfassung dieser Kombination. Danke, Lukas.
Danke, Andreas.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.